herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast für Männer, die weinen und für alle anderen Menschen. Heute ist Samstag, der 22. Mai 2021 und fucking windig in Berlin. Alter, meine Fenster klappern, vielleicht hört ihr ein paar Background-Geräusche, wenn wir jetzt hier weiter aufnehmen. Ja, was gibt's Neues? Friedensabkommen in Nahost, sinkende Fallzahlen, kein Zion Williamson in den NBA Playoffs, dafür LeBron James als 7th Seed, Steph Curry ist raus. Großartiges Spiel gestern gegen die Memphis Grizzlies habe ich mir heute Morgen zum Frühstückskaffee reingezogen. Meine Laune ist gut. Es ist alles schön soweit. Und noch schöner ist der schöne Felix mir virtuell gegenüber. Hallo Felix.
Grüß dich. Ja. In Göttingen ist auch ziemlich pustig. Pustig. Es ist grau am Himmel. Ich habe die letzte Nacht nicht besonders gut geschlafen. Es gibt ja diesen Skit von Torfrock. Jetzt mache ich hier Sachen auf, die wahrscheinlich irgendwie drei unserer ZuhörerInnen kennen. Aber Torfrock ist so eine deutsche Band, die macht so, die haben so, das war so
Ulk. So alte Männerrock.
Ja, ist so Ulk-Musik. Also das ist ne, ja. so, mit so lustigen Texten. Damals, aus den 70ern noch, 70er, 80er. Und die haben so zwischendurch immer so kleine Skits gemacht in ihren Shows. Und da ging es einmal um den, ich glaube, es war Jörg Jörgensen, der sich im Butterwerk bewirbt. Und da sagt er, moin, Herr Sahnemichel. Wie sieht das denn dieser Tage mit Arbeit aus? Und dann sagt er, der Herr Sahnemichel, erstens, ich habe heute außerordentlich schlecht gefrühstückt. Und darauf antwortet der Jörn Jörgensen, wenn ich heute überhaupt gefrühstückt hätte, dann bräuchte ich mir jetzt keine Arbeit zu suchen. Und ungefähr so geht's mir auch, aber nur, ich habe schlecht geschlafen. Das war vielleicht ein alberner Ausfall jetzt gerade von mir, aber so ist es mal. Will das Gehirn dahin, wo es hin will, dann läuft man ihm hinterher.
Es will, dann soll man es lassen.
Konzi, wie geht es dir?
Mir geht es ganz in Ordnung. Ich war ja super gestresst die letzten 5 Wochen. Seit eigentlich ewig, gefühlt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es angefangen hat. Ja, und das lag daran, dass ich die ganze Zeit einer Vorlesung hinterhergelaufen bin in Psychologie. Und in einer Woche theoretisch hätte 2 Vorlesungen machen müssen, damit ich wieder auf dem Stand bin, dass ich jede Woche nur eine Vorlesung, so wie sie eben stattfindet, auch nacharbeiten muss. Und das habe ich jetzt geschafft. Dadurch, dass ich letzte Woche mich einmal auch aus Überlastungsgründen krank gemeldet hatte und dann einen Tag mehr hatte, um da was auszugleichen, dann ein langes Wochenende kam, konnte ich die Zeit gut nutzen, um wieder auf den aktuellen Stand der Dinge zu kommen. Und jetzt bin ich auf einem Anforderungsniveau von der Arbeit her, dem ich, glaube ich, ganz anständig gerecht werden kann. Und habe nicht mehr so einen Dauerstress und versuche mir im Moment sehr aktiv Pausen einzuplanen. Also wirklich bewusst zu sagen, heute machst du nix oder heute machst du nur so und so viel und dann machst du ganz konzentriert unwichtige Dinge, in Anführungszeichen. Oder heute planen wir fest ein, dass wir nichts anderes machen, außer Videospiele spielen oder so, wenn meine Freundin auch noch da ist. Und das funktioniert ganz hervorragend und ist auch genauso notwendig wie einzuplanen, dass man sich um etwas Produktives kümmern muss. Wir haben in letzter Folge drüber gesprochen. Aber das tatsächlich umzusetzen, ist für mich in der Form, glaube ich, neu. Und das ist ganz schön, ist ganz angenehm. Ich war auch heute habe ich meinen Soll auch schon erfüllt eigentlich. Vielleicht mache ich später noch was. Und mich beflügelt sehr, dass die Kinos in Berlin, zumindest die Freiluftkinos, wieder aufhaben. Das ist auch ganz fantastisch. Ach, sogar ohne Test, die Freiluftkinos ohne Test. Ich glaube, die anderen mit negativen Test vorzuweisen. Und ja, vielleicht gehe ich heute oder morgen ins Freiluftkino, auf jeden Fall aber nächste Woche. Und mit den steigenden Temperaturen wird es hoffentlich ein sehr angenehmes Erlebnis. Darauf freue ich mich schon. Das so mein Stand der Dinge. Wie geht's denn dir?
Ja, wie ich schon sagte, ich habe außerordentlich schlecht geschlafen. Da kam ich drauf, wegen außerordentlich schlecht. Ich habe außerordentlich schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, was es ist, meine Freitagnächte? Meine Freitagsnächte? Meine Nächte?
Last Friday Night. Nein,
wo Katy Perry. War ich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Fühlt sich an, als wäre ich 3 Tage wach gewesen. Nee, aber tatsächlich, also das war meine Nächte, gerade meine Freitagsnächte sind oft irgendwie total kacke. Ich war gestern relativ früh im Bett, also hatte mich bettfertig gemacht und lag dann da und habe dann noch angefangen, irgendwie ein paar Sachen zu gucken, so, weil ich dachte, es ist ja noch nicht so spät. Ja, es war kurz vor 10, glaube ich, als ich im Bett lag. Dachte ich, ja, cool, dann kannst du hier noch irgendwie ein oder zwei Videos schauen oder was und dann kannst du noch einschlafen, wunderbar. Ja, plötzlich, ich bin auf Instagram versackt übrigens. Instagram Reels, ganz schlimm.
Das ist wirklich sehr schlimm, das kenne ich von meiner Freundin auf jeden Fall.
Dann sitzt du da und hast das irgendwie und dann habe ich mir 2 Stunden irgendwelche Reels angeguckt, die habe ich festgestellt. Das war sehr dumm.
Ist immer noch dieser Jingle in Bongola.
Ja, ja.
Bongo, cha, cha, cha. Ah, sehr schön. Den singe ich manchmal, wenn ich einen Ohrwurm davon habe und nerve meine Nachbarn.
Oh Gott, ja, großartig.
Seid ihr für Männer, die weinen Reels? Schreibt's in die Kommentare.
Ja, komm, dann geben wir euch
dann
richtig.
Dann gehen wir viral.
Dann gehen wir, aber dann.
Dann ist vorbei mit dem
Podcast. Ich sag euch,
dann könnt ihr sagen, die kannten wir schon vor den Reels.
Genau, das wird ganz großartig. Pass mal auf, da kommt er, der Berühmtheits-Hype-Train.
Ja, du bist vor Reels versackt.
Bin er versackt. Plötzlich gucke ich auf die Uhr 2:30 nachts. Ich dachte mir so, naja gut, du musst ja morgen irgendwo hin. Bin ich eingeschlafen, 8 Uhr aufgewacht, dachte mir, na gut.
So reicht. Bin zwar offiziell so vom Gesundheitslevel legally drunk mit so wenig Schlaf, aber.
Ja, reicht. Ich fühle mich auch den ganzen Tag schon so ein bisschen angetrunken. Müsste eigentlich arbeiten, habe auch ein bisschen gearbeitet, werde auch noch ein bisschen arbeiten, werde mir gleich erstmal eine Pizza machen, wenn das wir hier richtig aufgenommen haben. Ja,
habe ich auch Lust auf Pizza übrigens. Ja, dankeschön. Siehste? Super, toll. Mhm. Super, Felix. Hast du gut gemacht.
Ja, sitzt du im Gerichtssaal, vergiss nicht den Richter, wenn sie dich erwischt haben, du sitzt im Gerichtssaal, vergiss nicht den Richter, besticht man mit Pizza.
Voll gut.
Zitat Antilopengang.
Sehr schön.
Ja,
wenn ich das nächste Mal vor Gericht bin.
Ja, das, ne, siehst du. Und wenn es nicht hilft und du fährst einen in den Knast, wird einfach eine Feile in den Teig eingebacken. So geht der Text Aua weiter. Auf jeden Fall, genau, ich mache Pizza, mir geht's so lala, wegen, wie gesagt, legally drunk, wegen zu wenig Schlaf. Aber so ist es, ne? Manchmal gibt's so Tage, die sind einfach. Heute ist der erste Tag, an dem ich mich offiziell alt fühle. Na, stimmt nicht. Nicht der erste. Aber einer dieser Tage, an denen ich mich offiziell alt fühle.
Du alberner Schelm mit Ende 20.
Ich alberner Schelm, ja.
Nicht mal Ende 20, so
Mitte, Ende 20. Ja, das ist, als ich 26 wurde, konnte sich mein Vater den Kommentar nicht verkneifen. Na? Ja, gehst ja stramm auf die 30 zu.
Ja, Leben vorbei, eindeutig.
Ich dachte mir so, ja, das ist richtig. Das ist Leben korrekt. Vorbei. Mein Gott.
Ich weiß noch damals, als ich dachte, ha, nun, mit 20 Jahren bin ich endlich im mittleren Altersdurchschnitt der Universität und kann studieren gehen. Dann kam ich da an und alle waren irgendwie 25 aufwärts.
Ja. Und
ich dachte mir so,
also
verdammt, ich bin schon wieder immer der Jüngste.
Ja, also das Ding ist halt, ich wohne ja mit zwei Menschen zusammen, die beide Anfang 20 erst sind. Also gerade auch erst, also 20, ne, so. Und das ist ganz witzig, einfach, weil es da manchmal so Sachen gibt, wo man merkt, da gibt es Altersunterschiede, sind einfach so spannend.
Ja, ne? Ja, es ist auf jeden Fall so.
Neulich hatte ich so richtige Flashbacks, weil ich einfach mal, oh, wenn ihr mal so eine richtige Zeitreise haben wollt, ihr seid auch so ungefähr so in dem Alter, wo wir so sind, die letzten paar 90er, ja. So, ich bin ja Jahrgang 94, Konzi, du bist Jahrgang 96?
Ja.
96, genau. 94, 96, 98, irgendwie so. Wenn ihr so die 2000er, die frühen 2000er bewusst mitbekommen habt, dann macht einfach mal bei Spotify Folgendes. Macht mal ein Songradio von Avril Lavigne's Skaterboy. Und dann lasst euch einfach mal zurücktransportieren in damals.
Das kenne ich auch wirklich alles sehr,
ja,
gut.
Also da war alles dabei, ja. Also alles, wirklich alles. Und ich ging die Straße entlang und ging zum Bäcker und kaufte mir irgendwie...
Ah, oh, fettes Brot.
Das auch. das meinte ich gar nicht.
Genau.
Und zum Einkaufsladen, okay. Denn da gibt es die allerbesten Brötchen weit und breit.
Bis ich rausgefunden habe, dass das fettes Brot war, war ich so... Weiß ich nicht, 10 Jahre älter. Ich habe das nie mit denen gleichgesetzt.
Kann beim Bäcker kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von einem Großangriff und zählige Bomben auf eine kleine Stadt.
In meiner Kindheit, so in meiner Erinnerung, ich beschäftige mich übrigens gerade von Studien wegen her mit dem Gedächtnis, ist sehr lustig. Weil autobiografische Erinnerungen immer mit Details angereichert werden, um sie strukturierter zu machen und so. Episodisches Gedächtnis. In meiner Kindheit läuft in meiner Erinnerung immer zum Frühstück Belief von Cher. Und zwar jeden Morgen. Es ist wie... Groundhog Day. Das ist wie,
okay.
Ich grüße das Murmeltier. Das ist auch so ein Early 2000s Ding. Ich glaube, der lief da schon ein paar Jahre, der Song. Aber auf NDR 2, was immer lief in meiner Kindheit, NDR 2, nicht Enjoy oder 89.0, wo so zeitgemäße Musik kam. Nein, jeden Morgen, klein Konstantin frühstückt sein Nesquik. Oh, ich krieg's nicht mehr raus. Vielleicht, wenn sowas in der Zeitkapsel ist, dann mach ich die nicht an auf jeden Fall.
Nee, es ist vor allem für mich und ich bin halt, ich war auch geschminkt an dem Tag, das mache ich jetzt öfter letzthin. Und ich ging halt die Straße entlang und ich hatte das Handy in der Tasche, ja, und erst war Skaterboy, dann kam All the Small Things von Blink-182.
Nina, 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 nina.
Nein. Ja, Fallout Boy kam noch, ja, und dann ging ich die Straße lang und ein Lied endete und dann ist ja immer so eine Sekunde Pause und dann denkt man sich so, ah, jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt kommt. Und dann hörte ich nur die ersten Töne von dem Klavier und ich war so, jawohl. Dann ging es nämlich dim, 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 dim.
Oh Mann, ich dachte jetzt hier 1000 Miles von Vanessa Dingsbums.
Nein. Dim, dim, dim.
Die Black Parade.
Und ich stand und ich musste mit jeder Faser meines Körpers mich zurückhalten, nicht mitten in der Göttinger Südstadt plötzlich in Gesang auszubrechen. When I was a young boy. Das war schön, weil ich hatte dieses Album fast vergessen und hab's dann tatsächlich nochmal komplett quer gehört. Also Welcome to the Black Parade. Oder nee, The Black Parade heißt es ja, das Album. Ja, genau. Und so ein Banger einfach. Also das ganze Album ist ganz großartig, finde ich. Da ist nicht ein wirklich schlechter Track drauf. Ein paar, die sind nicht so, aber die wirklich, wirklich gut einfach. Richtig toll. Das war schön.
Ich mag die gar nicht.
Das ist mir egal, aber ich finde es wirklich großartig. Ich hatte wirklich, wirklich, das war schön.
Schön.
Ja, ja. Damit haben wir das. Wie sieht's bei dir aus? Geweint, Angstzustände?
Geweint, Angstzustände? Tatsächlich nicht geweint diese Woche. Funny enough. Nee, tatsächlich nicht. Zum ersten Mal seit ein paar Wochen, glaube ich. Also nie was Großes, aber immer so hier und da. Und wenn es nur irgendwas geguckt war. Angstzustände? Ja, immer so ein bisschen... Ab und zu, ganz selten kleine Unruhezustände. Aber tatsächlich auch diese Woche, weil wirklich der Berg überwunden war, dann Ende letzter Woche, ging es. Es ging wirklich. Ja. Ich habe keinen vergleichbaren Unruhezustand gehabt. Ich beruhige mich wieder etwas.
Na, das ist
ich habe allerdings schön. Auch, das habe ich Felix schon vor der Folge erzählt, ich habe meine Therapiefrequenz gerade wieder auf 2x im Monat statt 1x im Monat erhöht. Weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen. Insofern, nein, beides ganz in Ordnung. Und bei dir?
Ja, es geht. Also, geweint glaube ich nicht. Das ist länger her. Es wäre vielleicht mal wieder Zeit.
Ja, vielleicht.
Es wäre vielleicht mal wieder Zeit. Mal gucken, vielleicht mache ich mir nachher ein bisschen traurige Musik an und gucke, wohin mich das führt. Weißt du, was so ein Lied ist, was mich immer zum Weinen bringt? Und es ist fast, also es ist nicht peinlich, das zuzugeben, aber es ist so ein Lied, was man, glaube ich, bei mir nicht erwarten würde.
Okay.
Weil es,
was denn?
Weil es so sehr Mainstream ist. Goodbye, My Lover von James Blunt.
Echt?
Ja.
James Blunt? Ach Mensch, das ist ja lustig.
Then I disappoint you. I'll let you down. Should I be feeling guilty? Or let the judges frown.
Ja, wenn du dazu losgelöst alles rauslassen kannst, dann freut mich das sehr. Ich habe bei ihm in erster Linie immer im Kopf, wie er bei Zirkus Halligalli Haftbefehlstexte in seinen Liedern versucht unterzubringen und grandios scheitert, aber in lustiger Art und Weise. Mhm. Ah, ja, gut.
Ja, Angstzustände gestern Nacht, ja, deswegen schlecht geschlafen. Je schlechter ich schlafe, je später es wird, je müder ich bin, desto anfälliger bin ich für Angstgeschichten.
Ja, das kenne ich. Das kenne ich auf jeden Fall.
In jeglicher Hinsicht, also bis also von Panikattacken bis hin zu tatsächlich auch so Geschichten wie hier, was macht mich denn auch so fertig? Ich kann ja zum Beispiel auch keine Horrorfilme gucken, ne? Oder sowas geht nicht, weil das macht bei mir mein Gehirn kaputt. Aber wenn ich jetzt nachts zum Beispiel, ich bin zu lange wach und ich werde zu müde, dann kann ich auch nicht aufs Klo gehen. Also ich kann schon, ja, aber dann gehe ich aufs Klo und in der Wohnung ist dunkel und ich muss ja nur 2 Meter über den Flur laufen. Aber ich bin trotzdem so, jetzt muss doch mal schnell. Nicht das gleiche Monster kommt, dich wegfängt. Ja. mit 26 Jahren. So, also das ist.
Immerhin ist es im Flur und nicht unterm Bett.
Immerhin ist es im Flur und nicht unterm Bett. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, aber das hatte ich auch eine Zeit lang. Also selbst in meinen 20ern noch, dass ich nachts im Bett lag und wenn ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, was anhatte, so was mich beschäftigt hat und ich habe so im Dunkeln umhergeschaut, ja.
Ja, das sind alles so kleine Symptome von wachsenden Ängsten oder von kleinen Ängsten, die uns im Alltag so begleiten. Ich habe ja schon erzählt, dass das bei mir in letzter Zeit ganz schlimm war mit, habe ich die Wohnung abgeschlossen und habe ich den Herd angelassen. Also ich habe erzählt, meine Schwester musste einmal in die Wohnung zurückfahren bei mir, weil sie gerade einen freien Tag hatte und musste gucken, ob ich den Herd angelassen hatte. Ich hatte ihn nicht angelassen. Und dann habe ich vorgestern tatsächlich den Herd angelassen.
Nein.
Ich war aber da. Ich wäre fast gestorben. Tatsächlich also. Nein, Quatsch. Alles gut. Ich bin ins Bett gegangen, hatte davor gekocht und habe halt den Herd angelassen. Also auch auf Stufe 2 von 3, so als also nicht kalt.
Ja.
Und kam nächsten Morgen in die Küche und hab nichts gemerkt und war dann irgendwann so, oh, hupsi.
Ja.
Da habe ich mir wohl keine Gedanken gemacht. Aber das sind so meine Ticks, die ich entwickelt habe. Und das alles, Markus Lanz Überleitung, sind Zeichen, hat mir meine Therapeutin gesagt, von Kontrollverlust oder von dem Gefühl, Kontrollverlust zu durchleben, weil die Anforderungen auch an uns selber wachsen, Sachen unter Kontrolle zu haben oder wir innerlich anzweifeln, dass wir Sachen nicht kontrollieren können. Und darum geht es in der heutigen Folge. Bäm! Was für eine Überleitung.
Das hast du sehr gut gemacht, Gonzi. Das hast du wirklich, wirklich gut gemacht.
Ja, fantastisch. Felix hat das Thema vorgeschlagen, um ehrlich zu sein, aber ich dachte sofort so, ja, voll gut, da habe ich auch erst drüber gesprochen. Wie kamst du denn darauf, dieses Thema diese Woche besprechen zu wollen, Felix?
Es ist tatsächlich bei mir eben auch so, es ist eines der prävalenten, dominanten Themen in meiner Therapie momentan. Und deswegen wollte ich gerne drüber sprechen. Es ist, ich fühle mich gerade sowieso auch irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen überarbeitet, das wäre ein bisschen viel gesagt, ne? Dafür mache ich zu wenig. Aber ich bin immer noch neu in meinem Job, ja. Ich bin immer noch so ein bisschen, ich bin unsicher, ich weiß bei bestimmten Dingen nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also manchmal fühle ich da ein bisschen einen gewissen Druck, einen gewissen Leistungsdruck auch.
Druck. Druck, weißt du noch letzte Folge?
Ja, Shoutout an Druck.
Druck.
Genau. Ich finde das nach wie vor großartig, weil, also, weißt du, was Scum eigentlich heißt? Scum heißt Scham.
Scham. Oh, verdammt.
Scham. Einfach Scham. Und Scham ist ein guter Titel für eine Teenager-Serie. Aber Druck halt irgendwie auch, nur auf eine andere Art und Weise.
Ja, Scham, ja, setzt sich ja auch fort im Leben, ne?
Ja, also. Ja, durchaus. Naja, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich in letzter Zeit auch in der Therapie viel darauf aufmerksam gemacht wurde oder aufmerksam geworden bin, wie sehr bei mir im Leben ein bestimmtes, also bei mir tatsächlich das Ding ist, ich lasse mich sehr stressen von Dingen, die ich nicht kontrollieren kann. Und zwar immer dann, wenn ich das Gefühl habe, keine Kontrolle über etwas ausüben zu können, macht das was mit mir. Dann gibt mir das Situationen, in denen ich nicht wirklich rational agiere, sondern halt anders. Ich weiß nicht, ob ich das mal erklärt hatte. Meine Therapeutin hatte mir mal gesagt, es gibt ja immer so diesen Dialog zwischen Eltern-Ich und Kind-Ich quasi, ja, und dann gibt es diese Erwachsene-Ebene dazu. Und manchmal nimmt man quasi, weil man so gelernte Grundannahmen und Ansprüche hat, nimmt man so bestimmte Positionen ein, aus der die irgendwo so kindheitliche Grundannahmen sind, wo man irgendwann früh in seiner Wesensbildung auf den Trichter gekommen ist, XYZ ist so und trifft zu. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass auch, und ich glaube, da kannst du dich zum Beispiel auch drin wiederfinden, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich immer dass ich so ein intrinsisches Gefühl habe davon, dass mein Selbstwert an meine Leistung gekoppelt ist.
Ja, klar. Voll, kenne ich.
Und wann immer ich das Gefühl habe, meine Leistung entsprechend nicht erbracht zu haben oder nicht erbringen zu können, macht das sehr viel mit meinem Selbstwertgefühl. Das kann zum Beispiel sein, weiß ich nicht, ich gucke jetzt, ich bewerbe mich ja regelmäßig auf irgendwelche Doktorandenstellen, ja, und wenn mir dann aber, wenn ich dann aber feststelle, okay, ich habe mich jetzt auf diese Doktorandenstelle beworben, aber in dieser Doktorandenstelle, die nehmen mich nicht, dann ist einer meiner ersten Gedanken dazu immer zu denken, ja, natürlich nehmen die dich nicht, du hast ja deinen Master nur mit 2,1 gemacht. Ja, der ist ja nicht mit Auszeichnung. Wenn du dich mal nur richtig angestrengt hättest, was auch wieder so eine Ausflucht ist, dann könnte das alles irgendwie schon sein. Und dann sind das aber so Momente einfach generell, wenn man sich irgendwo Bewerbungen losschickt, ja, oder halt auch einfach so andere alltägliche Situationen, Streitgespräche auch, ja. Solche Diskussionen, wo man feststellt, ich habe da keine Kontrolle darüber, was passiert. Das sind immer die Sachen, die bei mir auch tatsächlich Angstzustände und auch Panikattacken auslösen. Also neulich hatte ich ein Streitgespräch mit einem Bekannten von mir. Es ging im Grunde um nichts, ja. Ich war aber trotzdem total drin. So, also, weißt du, was ich meine? Ja. Es ging eigentlich, war es total albern. Es war nichts, wo ich sagen würde, ich fand es. Selbst dieser Mensch, mit dem ich dieses Streitgespräch hatte, ja, selbst wenn der dann gesagt hätte, ja Gott, ich finde dich jetzt für immer scheiße, dann hätte ich da jetzt nicht zweimal drüber nachdenken müssen. Weil das ist niemand, mit dem ich so viel zu tun habe, dass mich das wirklich irgendwie nachhaltig hätte beeinflussen müssen. Nichtsdestotrotz war selbst dieses kleine Streitgespräch genug, dass ich dann, bis wir das beigelegt hatten, diesen Streit, hatte ich tatsächlich krasses Herzklopfen und irgendwie und war super unruhig, ja, und bin von A nach B gelaufen, einfach weil ich diese Situation überhaupt nicht kontrollieren konnte. Und ich habe jetzt eben aufgrund, weil ich jetzt in der Therapie viel darüber spreche, festgestellt, wie sehr ich darunter leide, dass das so ist. Dass ich immer irgendwie, dass ich intrinsisch dieses Bedürfnis habe, ich weiß nicht, ob intrinsisch das richtige Wort ist, aber inhärent dieses Bedürfnis habe, immer alles kontrollieren zu müssen. Das ist ja blöd. Das ist total doof. Aber, ja. Aber es ist da. Und es ist glaube ich, mit das Unangenehmste, mit dem ich so in meinem Leben häufig konfrontiert bin.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Auch, dass Selbstwert mit Leistung gekoppelt wird, das wird uns ja gesellschaftlich auch einfach unglaublich gesagt. Also auf Leistung kannst du stolz sein.
Ja.
Was ist also die Gegenreaktion, wenn dein Leistungsempfinden nicht stimmt? Ja, du bist das Gegenteil von stolz auf dich sauer oder machst dir Vorwürfe oder dergleichen. Genau, das war das, was ich erzählen wollte. Ich erkenne mich auch total in deinen Schilderungen zu so Konfliktsituationen wieder. Und das Witzige ist, dass ich eigentlich auch in vielerlei Kontexten selbstbewusst genug bin, Konflikte bewusst einzugehen und auch in Kauf zu nehmen und das dann auszudiskutieren. Das sagt aber nichts darüber aus, wie die Belastung für mich psychisch ist. Die kann trotzdem enorm hoch sein, auch wenn ich sicher wirke. Mm. Ich hatte das zum Beispiel auch bei Konflikten, wo ich gar nicht beteiligt war. Ich hatte mal eine Nachbesprechung, habe ich glaube ich schon mal erzählt, vom Orchester, wo ein großer Konflikt mit dem Dirigenten offensichtlich wurde. Und das hat mich belastet, weil ich dieses Ensemble eben seit 10, 11 Jahren mittlerweile dem angehöre, noch länger, 13 Jahre inzwischen mit den gleichen Leuten Musik mache, auch mit dem gleichen Dirigenten. Und als es dann diesen sehr deutlichen Konflikt immer mehr gab, der sich herauskristallisierte, bemerkte ich plötzlich, dass ich nicht mehr sprechen kann. also auch wenn ich wollte, ich konnte nicht mehr sprechen und dann war ich so, oh shit, das ist eine Panikattacke. Klassisches Panikattackensymptom. Und dann habe ich meine beste Freundin angestupst, die zum Glück neben mir saß und habe so signalisiert, dass ich gerne den Raum verlassen wollen würde. Und diese Panikattacke wurde dann immer schlimmer und dann kam ihr Freund, der Krankenpfleger war und das hat mir irgendwie diese nötige Sicherheit gegeben, dass ich dann einfach 10 Minuten lang geheult habe wie ein Schlosshund. Also es war unglaublich. Das kam dann so richtig raus, ja. Also danach war auch gut, aber da hatte ich dann einfach eine stressinduzierte Panikattacke davon, dass mich diese Konfliktsituation so belastet hat. Das war nämlich auch etwas, was ich nicht unter Kontrolle hatte. Ne? Das ja. waren andere Menschen, die da ihre Konflikte so besprochen haben, dass es keine Lösung gab. Und ich war natürlich auch darin beteiligt, aber ich wollte in erster Linie, dass sie sich vertragen. Ich glaube, das war so das, das innere Kind in mir wollte einfach Frieden und Harmonie und dass das alles jetzt geklärt wird. Und ich fand das ganz schlimm mit anzusehen, wie dieser wichtige Teil meines Lebens sich da gerade so ein bisschen zerlegt. Inzwischen sind die Wogen da so ein bisschen mehr geglättet. Es ist jetzt nicht so, dass sich dieses Orchester dann noch aufgelöst hat oder solche katastrophalen Folgen, sondern es war einfach nur in der Situation so belastend, dass ich das nicht ausgehalten habe. Mhm. Und da war eben auch Kontrollverlust ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du siehst, wie Leute, die du beide magst, in den Konflikt geraten und man denkt, jetzt verliert man einen von beiden vielleicht.
Ja, total.
Da kommt dann auch wieder so Thema Verlustangst ins Spiel. Ne? Das setzt so eine Kettenreaktion in Gang. Und ich glaube, Kontrollverlust ist so ein ganz wichtiger Aspekt davon. Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du solche Momente hast, wo, jetzt hast du es eigentlich schon beschrieben, ne? Also was ist denn so ein klassischer Kontrollverlust-Gedanke, Gedankengang, wenn du sowas überhaupt nachvollziehen kannst.
Ja, von dir. Das ist nämlich genau so ein Problem.
Wird dir das in dem Moment bewusst oder denkst du erst nach einer Panikattacke später so, oh ja, da war wieder der gleiche dumme Mechanismus, über den ich schon oft gesprochen habe in Therapie?
Ja, also das Ding ist, dass das erst so ein relativ rezentes Ding ist, worüber wir jetzt reden. Es ist aber was irgendwie so in normalen Unterhaltungen mit Freunden und Familie schon öfters mal aufgekommen ist, ja. Also, dass irgendwie ich immer mal wieder festgestellt habe, dass so Situationen, in denen ich nicht, die ich nicht kontrollieren kann, mich einfach belasten und ich die nicht einfach passieren lassen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich so viele körperbezogene Ängste habe. Ja, also wann immer mir irgendwas wehtut, gehe ich ja grundsätzlich davon aus, oh Gott, das muss bestimmt irgendwas Schlimmes sein. Anstatt davon auszugehen, dass ich vielleicht einfach komisch gesessen, gelegen, gestanden habe, weiß ich nicht, ja. Weil mein Gedanke ist, okay, da ist eine Situation, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann, wie zum Beispiel eben Gesundheitszustand. Ich kann nicht kontrollieren, ob ich gesund bin. Ich kann alles dafür tun, ja, ne, aber das ist ja nichts, wo ich direkten Einfluss drauf habe. Wenn mein Körper krank ist, ist mein Körper krank.
Ja.
Punkt. So.
Genau, das
kenne ich auch. Da kannst du nichts dran tun. Und dieses Gefühl von, ich kann nichts dran ändern, das macht mich häufig einfach fertig. Und das extremerweise habe ich das, und das habe ich oft nachts, ja. Nachts, wenn man so alleine ist, einsam ist und grübelt und irgendwo hinkommt, wo es einem nichts weiterbringt, drüber nachzudenken. Und man dann tatsächlich da ende ich nämlich ganz häufig bei so klassischer Todesangst. Ja. Wo du halt feststellst, ach guck, ja, Todesangst. Das Leben ist endlich.
Da bist du wieder.
Ja, ja, genau, ja, ja, dieses, ja, ja. Das Leben ist endlich, ich habe nicht mehr das so lange. Das
Ultimative, was wir nicht kontrollieren können.
Ja, ja, so. Genau. Und dann kicken bei mir immer ganz häufig diese Fight-or-Flight-Reflexe auch wirklich ein. Ja, ich habe dann so einen richtigen Adrenalinschock, also so richtig so bam. Dann bin ich auch immer, wenn meine Gedanken dahin wandern beim Einschlafen, bin ich auch wieder direkt komplett 110%ig wach.
Ja. Es kann dann aber auch sehr schnell wieder abklingen.
Ja, genau.
Also mit Todesangst aufwachen ist dann kurz Herzfrequenz jenseits von Gut und Böse. Also ich wusste gar nicht, dass mein Herz auch in solchen Momenten so schnell schlagen kann. Ja. Und dann muss man es so 10 Minuten abklingen lassen und dann kommt die Müdigkeit langsam wieder. Oder auch nicht, da hat man Pech.
Ja, also bei mir ist nämlich auch so. Es ist häufig einfach, dann ist es vorbei, dann ist es auch wieder vorbei und das ist okay. Aber manchmal eben halt auch nicht. Manchmal bleibt es eine ganze Weile, bis ich tatsächlich den Gedanken gelöst kriege, bis ich auf diese Metaebene komme, wo ich sagen kann, ja, aber genau deswegen, weil du eben überhaupt nichts daran ändern kannst, ist es vollkommen müßig, sich darüber Gedanken zu machen und dass mein Gehirn mir jetzt sagt, da bestünde ein Handlungsbedarf, nämlich weglaufen oder kämpfen. Ja, das ist vollkommen albern, denn es besteht kein Handlungsbedarf, denn ich kann überhaupt nichts machen. Mein Gehirn sagt mir, es gäbe irgendwas, was ich tun könnte, aber es stimmt überhaupt nicht. Deswegen ist es vollkommen blödsinnig, dass ich da jetzt hier liege und Angst habe. Aber von solchen Situationen irgendwie vielleicht ein extremes Beispiel, aber sowas habe ich halt häufig, wenn es um solche Sachen geht, die ich nicht kontrollieren kann. Auch so Zukunftsängste, ja. Man kann ja nicht direkt Einfluss auf die eigene Zukunft nehmen, sondern immer nur auf die eigene Gegenwart. Ja, aber das ist so dieses, wo bin ich, wo komme ich hin, wo geht es, was mache ich so im Leben, wo ja. Wo bin ich überhaupt? Auch so diese, ich weiß nicht, das ist für dich natürlich jetzt gerade momentan nicht relevant, aber auch so bei mir gerade schleicht sich langsam so diese stete Einsamkeit ein, ja. Dieses, ich bin jetzt schon wieder länger, ein bisschen eine Weile Single. Und davor habe ich auch eine Fernbeziehung geführt, ja. Die Fernbeziehung aller Fernbeziehungen, also mehrere tausend Kilometer, einmal über den Atlantik. 6 Stunden Zeitunterschied. Just saying. Die letzte Partnerschaft, die ich geführt habe, die tatsächlich irgendwie auf halbwegs moderate Distanz war, nämlich direkt so nebendran, die ist seit 2019 schon Geschichte, ja. Das heißt, so richtig.
Da gibt es aber jetzt auch größere zeitliche Differenzen. Ne?
Ja, also klar.
Das kann man ja eigentlich auch in Perspektive setzen.
Natürlich. Ne? Es ist ja auch albern, dass ich mir darüber Gedanken mache. Das ist ja gerade der Punkt. Das ist ja so das Ding. Also es ist ja nicht so, dass die Erfahrung sagt mir doch auch, das ist ja das Bescheuerte. Also gerade so bei Partnerschaften ist es so. Meine Erfahrung zu Partnerschaften ist folgende. Sobald man aufhört, sich darüber Gedanken zu machen und darüber nachzudenken, kommt sowas von alleine. Aber man kann natürlich nicht aktiv aufhören, darüber nachzudenken. Das muss von alleine passieren.
Ja, aber so ist es ja eigentlich generell. Also ich glaube nicht, dass in den meisten betroffenen Fällen Menschen einfach sagen können, oh, eine Panikattacke, ja gut, das ist jetzt so, komm doch, sondern es ist also entweder jahrelange Übung nötig, um das hinzukriegen, oder es ist auch einfach so, ja, ich weiß, dass das jetzt kein Herzinfarkt ist, aber es geht mir trotzdem absolut bescheiden, ne? Und genauso ist es ja mit diesen ganzen Ängsten, ich glaube, es gibt einfach Menschen, die von ihrem Wesen her einfach eine höhere Sensibilität und ängstliche Veranlagung gegenüber diesem Ungewissen haben. Es gibt Leute, die ärgern sich einmal über sowas und dann ist das für die okay. Ja. Ohne, dass die sich jetzt bewusst machen, ich kann das nicht ändern, ich muss es akzeptieren, ich muss es loslassen, sondern die sind einfach so, oh Menno, bumm, weiter. Und da hört das, ich glaube, das hat auch mit Overthinking so ein bisschen zu tun, da hört das Überdenken bei denen eben auf und bei uns eben nicht. Also ich identifiziere mich da auch ganz klar als sehr sensibel für und langfristig bringt das natürlich nur Schaden. Letztendlich können wir uns fragen, woher es kommt, und so meine Einschätzung ist, dass wahrscheinlich dafür, was ist dafür notwendig? Was denkst du, um das irgendwie, um damit leben zu können, auf Dauer?
Damit leben zu können.
Jetzt, wo es gerade noch schwer fällt.
Ja, idealerweise findet man ja tatsächlich irgendwie heraus, woran es liegt. Woran hat es hier liegen? Ja, dann fragt man sich natürlich immer, woran es hier liegen hat. Das ist übrigens der Grundsatz, finde ich, der kognitiven Verhaltenstherapie. Woran hat es hier liegen? Man fragt sich natürlich immer, woran es hier liegen hat. Woran hat es hier liegen? Und das ist eine richtig gute Frage. Und wenn man das herausfinden kann, glaube ich, dann hat man die Möglichkeit, das irgendwie von Grund auf aufzuarbeiten. Das ist natürlich aber viel verlangt, weil gerade viele dieser Dinge, die man da macht, wo man halt irgendwie auch in gewisser Weise eben nicht rational und nicht erwachsen reagiert, sondern eben halt mit dem Kind-Ich reagiert, die sind ja basieren in kindheitlicher Prägung, ne? Ja. Also das sind irgendwelche, wie sagt man das, Überzeugungen, Grundeinnahmen, Annahmen, die man irgendwann mal gemacht hat, als man sehr klein war, aufgrund irgendeines Missverständnisses häufig. Also es ist irgendeine Situation und man hat die auf eine bestimmte Art und Weise analysiert und weil man aber nicht in der Lage ist, das ordentlich zu differenzieren, nimmt man halt eine bestimmte Position ein und übernimmt daraus eine bestimmte Grundüberzeugung, die einen dann das Leben lang verfolgt. Wenn man dann natürlich im Rahmen irgendwie auch von so einer kognitiven Verhaltenstherapie auf den Trichter kommen kann, woran es denn gelegen hat, dann kann man das im Zweifelsfall ganz gut aufarbeiten, weil man dann diese neuralen Netzwerke, die man da gebildet hat, eventuell neu bauen kann. Wo man sagen kann, okay, mein Go-To-Mechanismus...
Kann die Weiche umstellen.
Genau. Mein Go-To-Mechanismus ist in dieser Situation, okay, ich kann eine Situation nicht kontrollieren, dann fange ich an, das zu zerdenken und werde ganz nervös und weiß nicht, wie ich mit mir umgehen soll und bin irgendwie fertig mit der Welt. Aha, das weiß ich. Wie kann ich denn anders damit umgehen? Dann kann man vielleicht auch anders damit daran gehen, nämlich tatsächlich. Das Ding ist nur, wenn man es eben nicht weiß, woran es gelegen hat, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Weil dann muss man sich halt eben andere Mechanismen herausfinden. Und man muss halt herausfinden, wie kriege ich das hin, diese Verhaltensweisen zu überschreiben, ohne dass ich weiß, worin sie jetzt basal liegen.
Ohne dass du das jetzt in Detail erzählen müsstest, aber weißt du denn, woran es ja liegen hat?
Da bin ich noch dran. Also da bin ich in der Therapie noch dran. Also es gibt viele, viele Dinge. Ich habe das Gefühl, das hat sicherlich was mit meinen Eltern zu tun. Und ich finde, das ist so eine ganz lustige Sache, die mir dann auch im Rahmen der Therapie mal aufgefallen ist. Ne? Hatten wir, glaube ich, schon mal ganz am Anfang drüber gesprochen. Eltern sein ist super schwierig, weil die Verantwortung, die man hat für so ein Kind, ist enorm groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Kind ungewollt traumatisiert, ungewollt, das ist wichtig, und unbewusst und ungewollt traumatisiert, ist sehr hoch.
Ja.
Also, weil ich glaube, in den meisten Fällen ist es nicht, dass Eltern sich so denken, ja, scheiß auf mein Kind, bla bla, egal.
Ja, voll,
also, auf jeden Fall. Ne? Also solche Fälle gibt's auch, das ist besonders schlimm. Aber in den meisten Fällen ist einfach so, die machen so ihr Ding und dann geht man halt aber manchmal auch mit Kindern um auf eine Art, die Kinder nicht unbedingt, ja. Und dann entstehen da so Wechselwirkungen und das Kind trägt da quasi einen Schaden davon. Ich find's aber auch richtig schwierig in solchen Fällen, beziehungsweise, was heißt schwierig, ich finde es ungerechtfertigt, das dann den Eltern vorzuwerfen. Also ich würde jetzt nicht hingehen und würde sagen, hier, ich habe neulich in der Therapie herausgearbeitet, dass ich so und so und dass ich immer so mein Selbstbild an meine Leistung knüpfe, das hat mit euch zu tun, weil ihr mir damals gesagt habt, das.
Ja, es kommt auf den Einzelfall drauf an. Ich
klar,
würde das nicht,
also manchmal,
würde das nicht verallgemeinern.
Manchmal ist es sinnvoll, es ist vielleicht auch öfters sinnvoll, die Eltern irgendwie auf sowas hinzuweisen. Ja, das vielleicht, dass man auf jeden Fall sagt, sag mal, ich habe da jetzt herausgefunden, da und da liegt das dran. Fand ich ganz spannend zu wissen. Aber natürlich ist das ein Unterschied, als wenn man dann irgendwie einen Schuldigen sucht dafür. Das ist ja albern. In dem Fall.
Damit ist es ja auch nicht geklärt.
Also genau.
Deswegen ist es ja trotzdem so. Du kannst rausfinden, wer den Autounfall verursacht hat, der dich getroffen hat, so, aber das macht dich nicht wieder gesund. So,
genau.
In dem Sinne. Und genauso ist es auch bei psychischen Erkrankungen. Und ich möchte an dieser Stelle aber auch mal so ein bisschen widerlegen, dass ja auch viele Menschen kritisch auf Psychotherapie und auf Verhaltenstherapie blicken, weil eben so viel in der Kindheit verortet ist, was problematisch dann im Erwachsenenleben wird. Also es gibt viele Quacksalber, die dann sagen, ja, da wird dir eingeredet, deine Kindheit war schrecklich. Das stimmt so nicht. Und es ist schon, wie du sagst, es ist super schwierig als Elternteil auf Tuchfühlung zu bleiben, was dein Kind wie verändert, weil auch ab einem gewissen Alter die Transparenz einfach sinkt und Kinder sich auch logischerweise emanzipieren wollen, nicht in die Gefühlswelt einblicken lassen. Und du einfach einen Weg weitergehen kannst, von dem du nicht mitkriegst, dass es für dein Kind vielleicht nicht der richtige ist. Und das ist das, was vielen Eltern, was vielen Familien passiert, dass vielleicht einfach nur ein Erziehungsstil gewählt wird, der super wohlwollend gemeint ist, der aber für dieses spezielle Kind Ängste triggert, der ein Gefühl der Unsicherheit, der Unzufriedenheit, des Leidensdruck gibt, was null beabsichtigt ist. Und das passiert in privilegiertesten, reichsten, besten, liebenvollsten Familien der ganzen Welt. So.
Ja.
dass das einfach passieren kann, ohne dass da eine gewisse Inkompetenz vorhanden ist, sondern es wird quasi, ohne das zu merken, mit den falschen Werkzeugen hantiert. Und ich kann, ohne dass ich das jetzt detailliert aufschlüsseln muss, auch sagen, dass das eben, dass ich mich davon auch betroffen sehe. Und deshalb mache ich auch meinen Eltern natürlich keinen Vorwurf mehr. Also ich denke, so mit 17, 18, mit so Teenager-Wut im Bauch bei manchen Sachen habe ich das vielleicht schon noch gemacht, aber ich glaube, das ist etwas, wo man irgendwann erwachsen wird und eben feststellt, ja, jetzt bin ich eher auch auf der Erwachsenenebene, jetzt sehe ich die Möglichkeit eines Erwachsenen und realisiere, das sind eben auch nur Menschen und die Absicht ist nicht vorhanden, da irgendwie mir Schaden zuzufügen, sondern die haben auch ihr Bestes getan und jetzt, wo ich selber Kinder haben könnte, kann ich mir genauso gut vorstellen, dass mir das auch passiert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ich finde das halt, das ist sowas Wichtiges. Also
keine schreckliche Kindheit, sondern wie gesagt, falsche Werkzeuge. Genau, also möglicherweise einfach eine Disparität zwischen Werkzeug und Baustelle. Ja,
ich würde auch behaupten, dass ich keine schlechte Kindheit hatte, auf keinen Fall.
Ich auch nicht. Ja. Tolle Kindheit,
wunderbar. Ich würde auch mich nicht hinstellen und würde sagen, meine Eltern waren irgendwie kacke zu mir. Weiß Gott nicht. Ja, ich
auch nicht.
Im Leben nicht, ja. Ich habe aber trotzdem irgendwie einen Knacks mitgekriegt von ein paar Sachen, die da passiert sind. Aber das ist halt eben so, und deswegen meine ich das mit dem Vorwurf machen. Ich finde, das Ding ist halt, es ist ja kein böser Wille dabei.
Ja. Und es ist auch gar nicht oft, Elternsache, sondern nee, teilweise passieren solche Dinge wie, in meinem Fall, das kann ich auch ruhig verraten, was mit mir ganz viel gemacht hat, die älteren Geschwister ziehen aus. Das konnten meine Eltern ja nicht verhindern. Nee. Und gleichzeitig war, also da ist dann so viel passiert, was weder sie noch ich verhindern konnten. Das ist auch ein typisches Kontrollverlustding. Natürlich werden die irgendwann volljährig und gehen studieren und leben nicht mehr im Haus. Aber die konnten nicht ahnen, wie sehr mich das trifft. Ich wusste das natürlich auch nicht, was das mit mir macht. Und daran kann ich bis heute ganz viel ablesen, also dass das so ein Wendepunkt für mich war, weißt du, im negativen Sinne. Aber was hätten die denn machen sollen?
Ja, also eben. Im Gegenteil, also hätten ja nicht sagen
jetzt können, als Erwachsener finde ich es sogar richtig gut, dass die gesagt haben, klar könnt ihr 600 Kilometer von uns entfernt studieren. Macht das, was ihr wollt. Geht dahin, wo es für euch am besten geeignet ist. Macht das. Ja, so. Das würde ich auch genauso machen. Aber vielleicht habe auch ich irgendwann mehrere Kinder und das ist genau das gleiche Phänomen, weißt du?
Ja, also bei mir, was ich auf jeden Fall sagen kann, meine Eltern haben sich ja getrennt. Da war ich 5, 6. Ja? Das ist traumatisch für jedes Kind. Erst. Punkt, Ende aus. Ja, wenn die Eltern sich trennen, das ist kacke. Da gibt es.
Ich wusste gar nicht, dass du schon doch einige Jahre alt warst. Ich dachte immer, du wärst ein Baby gewesen.
Nee, ich war 5, 6. Ich habe danach auch nach der Trennung tatsächlich meinen Vater nicht sehen wollen, ungefähr einen Monat lang. Das hat zu einigen Spannungen zwischen meinem Vater und meiner Mutter geführt. Allerdings hat meine Mutter beteuert, dass sie mir nicht eingeredet hätte, dass ich mit meinem Vater nichts zu tun. Und das glaube ich ihr auch. Also, ne, ich kann mich natürlich aktiv nicht mehr dran erinnern. Ja. Aber das glaube ich ihr auch. Das ist nicht der Stil meiner Mutter. Zumal die sich ja auch nicht, also ich meine, das weiß ich nicht, ne? Ich habe es ja nur so am Rande mitbekommen. Aber ich glaube, wenn das so eine große Schlammschlacht gewesen wäre, dann hätte ich das deutlicher gemerkt.
Ja. So. Ja, aber das ist halt auch sowas, das passiert ja so vielen Familien. Trennungen, familiäre Veränderungen, Umzüge. Mein Gott, manchmal ist es ein Umzug, ja, was das mit Kindern machen kann.
Weißt du, wie häufig ich umgezogen bin als Kind. Halt dich fest. Ja. Und dann auch irgendwie, genau zu demselben Zeitpunkt, als meine Eltern sich getrennt haben, bin ich ja nach Goslar gezogen erst. Davor habe ich ja in Detmold gewohnt. Ja. Das heißt, es hat sich nochmal komplett alles geändert bei mir. Also der ganze Freundeskreis, ja, das ganze Umfeld, die Leute, die Stadt, die Gegenden, ja, plötzlich waren die Großeltern im selben Haus, ja, nur eine Treppe weiter oben. Das waren ganz, ganz radikale Einschnitte in mein Familienleben. Und das hat langfristig was mit mir gemacht. Dann hat meine Mutter geheiratet, einen anderen Mann, ja, und Kinder gekriegt. Und zwar nicht wenige. Das ist,
wie das klingt.
Und zwar nicht wenige. Also ich meine, ne, ich habe jetzt auf einmal, ich bin 10 Jahre lang, war ich Einzelkind. Dann habe ich plötzlich 3 jüngere Geschwister gekriegt. Also nicht auf einmal, sondern im Laufe einiger Jahre, ja. Und jetzt habe ich 4 Geschwister. Aber 10 Jahre lang hatte ich kein einziges Geschwisterkind. Und dann kamen plötzlich die Geschwister und immer wieder. Und das hat bestimmt auch ganz, ganz viel mit mir und meinem Aufwachsen gemacht, weil ich war gewohnt, eine bestimmte Wichtigkeit zu haben, ja. Und plötzlich hatte ich diese Wichtigkeit nicht mehr und es wurden auch andere Dinge von mir verlangt, ja. Also ich war auch auf einem anderen, musste mich mehr um mich selber kümmern. Das muss ich ja vorher auch schon. Einzelkinder können das ja generell ganz gut. Aber dann war man halt auch irgendwie, dann war man der Große, ja, und dann wurde man entsprechend auch wahrscheinlich weniger ja, bemuttert, ja, und hatte selber irgendwelche Betreuungsaufgaben auch wahrzunehmen. Dann, das ist auch eine Sache, über die ich irgendwie gar nicht so viel rede, aber die ist auch garantiert traumatisch gewesen für mich, und zwar haben zwei meiner Geschwisterkinder ihre Geburt nicht erlebt. Das macht auch was mit einem als Kind, ja, also das hat mich auch, das hat mich auch massiv traumatisiert, gehe ich ganz klar von aus. Das waren einfach so Momente der absoluten Machtlosigkeit, ne, wo du ja auch überhaupt nicht weißt, wie du damit umgehen sollst als Kind.
Ja, voll.
Was machst du denn da? Und das sind alles so Sachen, die dazu beigetragen haben, dass ich aus dieser Zeit, also aus dieser Zeit, aus meiner Kindheit eben die ein oder anderen Gewichte mit mir rumtrage, das ein oder andere Päckchen. Nichts davon ist auf Böswilligkeit seitens meiner Eltern zurückzuführen. Und das ist, finde ich, auch eine ganz, jetzt reden wir ganz viel über Verhaltenstherapie und Eltern und sowas, aber das ist ja auch gut. Mhm. So kamen wir ins Gespräch.
Das muss man auch mal aufschlüsseln, was da wirklich hintersteckt. Das sind nicht immer die bösen Eltern. Das
absolut
ist einfach, das ist dir passiert und das hat das mit dir gemacht.
Genau.
Höchstwahrscheinlich. Und das ist völlig in Ordnung, so anzuerkennen. Das sensibilisiert eben auch für zukünftige Verhaltensweisen. Ich glaube, wenn du dich als Kind als machtlos erlebst oder als wenig Kontrolle ausübend, und wenn du das nicht übst, das Gefühl zu haben, ich schaffe Dinge oder ich muss Dinge schaffen oder ich muss Dinge im Griff haben, dann macht das auch was mit dir. Dann formt das dich für die zukünftigen Situationen. Und ich bin beispielsweise, auch das kann ich nicht kontrollieren, aber es geht auch nicht anders. Ich bin ein jüngstes Geschwisterkind, ich bin ein Nesthäkchen, ich musste viele Dinge nicht kontrollieren, ich musste viele Dinge nicht durchstehen, weil das meine beiden älteren Geschwister für mich schon gemacht hatten und irgendwie ich immer vorgezeichneten Weg schon sehen konnte, wie Dinge funktionieren, wie dass man das wohl dann machen wird. Da konnte ich mir auch immer viel abgucken und solche
Eltern
Sachen.
Eltern sind auch anders. Also das ist einfach
was,
so.
Was hätte da denn anders laufen sollen? Also das sind alles solche Sachen, wo ich und meine Eltern niemals hätten abschätzen können, was das später für Sachen mit mir macht. Aber dieses mangelnde Vertrauen in auch so eigene Fähigkeiten, das ist ganz oft auf Sachen in der Kindheit zurückzuführen, und das ist völlig in Ordnung. Es geht dann ja auch darum, was können wir denn jetzt machen? Und das ist vielleicht so der Block, den wir jetzt als nächstes uns vornehmen können.
Ja.
Was können wir denn machen? Was ist denn grundsätzlich das Problem mit diesem Gefühl des Kontrollverlusts? Und ich glaube, das größte Problem ist, dass wir von zu vielen Kontrollbedarfen auch ausgehen. Also ich glaube, dass wir viele Dinge gar nicht in dem Maße kontrollieren müssen, wie sie geschehen, ne? Und dass wir da unterschiedlich geprägt sind, welches Maß an Kontrolle nötig ist. Ich hatte beispielsweise, glaube ich, die letzten Jahre immer weniger das Bedürfnis, Sachen kontrollieren zu müssen. Ich war dann so, ich mache jetzt erstmal den Erzieher und ich arbeite jetzt erstmal. Und dann hatte ich aber auch jetzt, das kam dann auf mich zurück und ich war so, langsam habe ich genug mich treiben lassen, jetzt soll ich das Studium doch mal zu Ende bringen. Und dann macht das wieder was mit dir. Aber da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, eigentlich sind die Scheuklappen da, die ich gar nicht haben müsste. Eigentlich kann ich mich auch mal treiben lassen und das geht gut. Aber das Bedürfnis ist ja auch immer unterschiedlich, ne?
Ja, total. Also auch so dieses Studium-Fertig-Machen-Ding, ne? Ich habe zwei gute Freunde in meinem Freundeskreis, die beide unabhängig voneinander irgendwie auf den Trichter gekommen sind, ich müsste mein Studium jetzt mal fertig machen. Der eine, der macht sein Geschichtsstudium jetzt mal zu Ende, ja, den Geschichtsbachelor. Und der andere, der ist jetzt, der ist letztes Jahr 40 geworden und studiert aber immer noch oder laviert immer noch an seinem wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor rum. Das ist absolut kein Vorwurf, denn der hat sich nämlich auch entschieden, ich arbeite jetzt erstmal. Und dann aber plötzlich irgendwie kam ihm wahrscheinlich auch der Gedanke, irgendwie, weiß ich nicht, mit diesem unabgeschlossenen Studium hier, das geht mir ein bisschen auf den Sack, ne, dass das hier so rumliegt. Also das ist, manchmal ist das so. Aber ich finde, du hast was ganz Gutes gesagt. So Kontrollbedürfnisse, die gar nicht notwendig sind. Das sind einfach Sachen, die gar nicht, also da kannst du, macht ja nichts. Also du hast halt, du hast halt bestimmte Sachen, also zum Beispiel auch was mich immer super, super nervös macht, und das hast du selber auch an mir schon tausendmal erlebt, sind Ansammlungen von Menschen, die ich nicht kenne.
Ja.
Ne? Erinnerst du dich, als ich mal, das ist bei mir so super präsent im Kopf und ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch großartig dran erinnerst, als ich mal bei dir in Berlin war und wir waren bei irgendwie Freundinnen von dir Wein trinken, das war irgendwann
ja,
so
das
in
weiß
der
ich noch
Vorweihnachtszeit
genau.
irgendwie so. Und ich saß die ganze Zeit in dieser Küche in der Ecke und habe einen Lebkuchen nach dem anderen gegessen und die Zähne nicht auseinandergekriegt, weil ich die ganze Zeit so dachte, ja, ich kenne die alle nicht, das stresst mich.
Und das waren alles Ewis, das waren alles aufgeschlossene soziale Menschen. Aber doch, du hast am Ende
Am
doch, also
Ende
das
habe ich
stimmt
dann.
so auch nicht. Du hast dich dann auch schon irgendwie
Ich
reingeschummelt
habe schon mal hier
irgendwann.
und da so ein paar Sätze dann
Shoutout an Eva, die war nett zu
auch
dir
gesagt.
auf
Jeden
jeden
Fall, ja, ich erinnere mich noch. Ich weiß nicht mehr, den Namen hatte ich nicht mehr im Kopf, aber genau, da war noch eine dabei, die
Schon
war.
sehr lange nicht mehr gesprochen, auch tatsächlich. Aber ja, genau, das war damals, die guten Friedenauer Weinabende.
Die
Oh, da
war.
hatte ich mich so herrlich kultiviert gefühlt damals. Ha, da haben wir das war überhaupt nicht kultiviert, das war eine Weinprobe von den Weinen von Aldi. Aber es war super, warum nicht?
Ja.
Macht Weinabende von Aldi, wenn ihr wieder euch treffen dürft und vakziniert seid. Ja, das sind auch so Sachen, wo Erfahrung notwendig ist. Also auch zu spüren in der richtigen Crowd. Ich muss mich hier jetzt gar nicht so im Griff haben. Ich habe nicht unter Kontrolle, wie die mich finden, aber ich werde schon so meinen Menschen finden, mit dem ich hier reden kann. Dann ist Berlin als Studienort übrigens, ja, generell, da ist Studieren eine gute Übung für. Einfach mal auf irgendwelche Partys gehen, wo man so lapidar mit, ja, komm doch auch, eingeladen wird und niemanden kennen. Ich war jetzt in Berlin, glaube ich, öfters schon in meiner Studienzeit auf Partys, wo ich effektiv nur die Gastgeber kannte oder einfach auch tatsächlich niemanden, ist auch schon passiert.
Das ist spannend. Aber das
Und
sind so
es ist
Berlin-Dinge, glaube ich.
ist eine ganz gute Übung, ja, auf jeden Fall. Und dann steht man am Ende doch irgendwie Bierpong spielend mit Leuten zusammen und quatscht ganz nett und dann ist gut. Also es kann auch Selbstvertrauen geben, sich so einem Kontrollverlust mal bewusst auszusetzen.
Ja, das ist halt eben genau das Ding. Also man kann diese Situation eben halt einfach, man kann sie nicht kontrollieren. Also das ist gerade so dieses, was mich da ja so stresst, ist dieses, ich kann nicht kontrollieren, was andere Leute von mir denken.
Ja.
Und da habe ich dann das Bedürfnis, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Warum?
Ja.
Weiß ich nicht. Ja, wie meine Therapeutin immer zu mir sagt, sie müssen davon ausgehen, dass es immer drei Gruppen von Menschen gibt. Die einen, die mögen sie, die werden sie auch immer mögen, egal was sie machen, so ist das eben. Also, ne, so. Da brauchen sie sich nicht anstrengen, die mögen sie einfach. Dann gibt es die, die können sie nicht leiden. Aber da können sie sich noch so sehr anstrengen, die werden sie immer nicht leiden können. Und dann gibt es die, und das ist der Großteil, denen sind sie scheißegal.
Das stimmt.
Und das müssen Sie einfach verstehen. Dem Großteil der Menschen sind Sie scheißegal. Und ich weiß kognitiv, dass sie recht hat. Ne? Also ich weiß
Ja,
einfach, dass sie
voll.
recht hat. Es ist nur häufig noch nicht so in meinem Kopf drin. Und das ist eben so dieses, in den letzten Folgen, wir reden immer wieder drüber. Und es ist einfach ein schönes und wichtiges Thema. Authentizität, auch in dem Kontext wieder. Ne? Es ist so dieses, sobald man auch in so sozialen Kontexten einfach auch man selber ist. Und zwar auf eine gewisse Art und Weise, wie man halt so ist, ne? Und man damit kein Problem hat und damit klarkommt, dann sind ja dann im letzten Endes auch die Resultate egal. Und das ist so dieses, dann ist diese Kontrollgeschichte auch nicht mehr so wichtig. Weil wenn ich jetzt auf so einen Weinabend mit dir gehe und ich denke nicht drüber nach, oh Gott, das sind jetzt Konzis Freundinnen, denen muss ich irgendwie gefallen, weil da wäre ja doof, wenn nicht. Sondern wenn ich mir dann denke, ja, das sind lauter Leute in Berlin, mit denen ich sonst nie zu tun habe. Wenn die mich jetzt alle Kacke finden, blöd für Konzi, aber so ist es dann. Ich muss es ja nicht drauf anlegen, ja. Ich muss es ja aber auch gleichzeitig nicht drauf anlegen, da irgendwie den Alleinunterhalter zu spielen, damit die Leute mich möglichst alle ganz wunderbar finden. Und diese Feststellung, dass man manchmal auch einfach die Kontrolle wirklich auch aufgeben kann, aktiv, und sich einfach mal in irgendwas reinfallen lassen kann, das ist natürlich schwierig. Aber man kann das in kleinen Dosen machen und dann geht's vielleicht. Also ich habe das als vor der Pandemie war es so, hier in Göttingen am Top, schwieriger Laden, am Top wird viel gefeiert. Ja, Studententheater, da ist immer irgendwas. Solange deine Produktion ist, ist da jeden Abend irgendwie Halligalli. Die Leute saufen sich die Hucke voll. Und so ist das dann. Und das sind auch so typische Feiern von, da wird man auch nicht eingeladen, da ist man dann einfach. Also, ne, sobald man da irgendwie so ein paar Leute kennt, schmeiße ich da auch keiner raus. Also mich kennen ja die Leute am Top. Ja, wenn ich dann bei so einer Top-Party auftauchen würde, dann wären vielleicht nicht alle begeistert davon, aber jetzt würde keiner sagen, was machst du denn hier, bitte geh. Wahrscheinlich.
Ja.
Wahrscheinlich. Es sei denn, es sind nur Leute da, mit denen ich mich gar nicht verstehe, aber dann, was will ich denn dann da? Dann gehe ich ja wahrscheinlich sowieso. Aber das war so, ich war immer auf diesen Partys, weil ich dachte, ich muss da sein. So, ne, es war so dieses, ja, ich gehöre irgendwie zu diesem Theater und es ist so Teil dieser Theaterkultur, dass man auf diesen Partys ist und dass man da irgendwie auch bis 3 Uhr morgens bleibt und entsprechend sich betrinkt und irgendwie. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich kann da so lange bleiben, wie ich Spaß habe und wenn ich keinen Spaß mehr habe, kann ich gehen.
Mm.
Das ist nämlich auch Authentizität. Und das ist auch irgendwie so, so dieses mit dem Kontrollverlust und Kontrolle und irgendwie, ich muss mich nicht entscheiden, ich gehe gar nicht hin oder ich gehe hin, sondern ich kann auch sagen, ich gehe hin. Und wenn ich feststelle, das ist es nicht, dann gehe ich halt wieder.
Also hast du ja doch eine gewisse Kontrollfähigkeit in der Situation. Ne? Du kannst dich immer selber regulieren grundsätzlich. Du kannst dein Verhalten an Situationen anpassen, aber die Situation eben nicht. Ne?
Ja, genau. Und man, aber das ist auch so das Ding. Man muss auch häufig, glaube ich, sein Verhalten gar nicht so dolle an Situationen anpassen, wie man manchmal meint. Ja, natürlich gibt es irgendwie so bestimmte gesellschaftliche Regeln, wie man sich auch so zu verhalten hat. Und da sollte man auch Ahnung von haben. Aber ich habe zum Beispiel groß das Problem, dass ich mich viel, zumindest früher, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt nach Corona ist, weil ich das Gefühl habe, in diesen anderthalb Jahren, die das jetzt so vor sich hin Corona hat, ist bei mir viel geistiges Wachstum stattgefunden, hat stattgefunden. Und ich bin sehr gespannt, wie ich dann auf anderen sozialen Dings mal wieder, wenn ich dann mal wieder auf einer Top-Party bin oder sowas, wie das läuft. Weil so gerade mit diesem reflektierten Anspruch daran, wo ich dann sagen kann, na gut, Leute, ich bin halt, wie ich bin, ja, und manchmal bin ich, manchmal rede ich viel und manchmal bin ich ein bisschen laut und manchmal ist das so. Und wenn ihr das kacke findet, dann ist das eben auch, ja, schade für uns, dann wären wir wohl keine Freunde. Aber ich muss das ja jetzt nicht ändern, nur damit wir Freunde werden, weil ich mich euch gegenüber auf eine gewisse Art und Weise verkauft habe. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Es wird nicht einfach sein, für mich auch, ne? Aber das ist immer, glaube ich, so, dass diese Situation, in denen man feststellt, ich kann das nicht kontrollieren, ich fühle mich unwohl, ich habe hier Kontrollverlust und hopp.
Ja.
Man muss sich.
Manchmal, glaube ich, wird einem auch einfach sowas bewusst, obwohl es gar nicht notwendig ist. Also dieses klassische Beispiel von ich fahre Fahrrad und mir fällt plötzlich ein, was ich mache, ist ganz schön abgefahren eigentlich hier so balancieren, 80 Kilo auf so einem Drahtgestell, das ist ja eigentlich, wie mache ich das eigentlich? Und dann, bumm, fällt sie um. Ne, wenn es zu viel wird. Also ich glaube, das ist auch eine Sache von unzureichendem Ausblenden von vielen Dingen.
Ja.
Ne, wie zum Beispiel, mir ist ständig bewusst, dass ich sterben werde. Das ist ab einem gewissen Grad nicht normal. Da gibt es dann auch Störungen und Phobien, die damit assoziiert werden. Das ist auch ein Angststörungsbereich. Ich habe auch einen Freund, dem das so omnipräsent ist, dass er auch deshalb langfristig ganz gerne mal in Therapie gehen würde. Der halt ständig daran denken muss, dass er eines Tages stirbt und das alles sinnlos ist. Das ist auch dann, ab einem gewissen Maß ist das nicht mehr normal. Aber genauso ist es mir ist die ganze Zeit bewusst, dass es Leute geben könnte, die mich doof finden.
Ja.
Das ist total präsent. Das ist dann auch irgendwann, wenn man deshalb dann Leute vermeidet und dergleichen und Angst vor Menschen entwickelt, dann wird das irgendwann Richtung Sozialphobie.
Ja.
Ne? Und das kann passieren. Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass wir auch viele Sachen eigentlich ausblenden könnten. Unter anderem, dass wir Sachen nicht kontrollieren können. Ich glaube, uns ist gar nicht in allen Situationen bewusst, dass wir total wenig kontrollieren können. Ja, vielleicht wird morgen verkündet, Asteroid erkannt, der in 2 Jahren die Erde zermatscht. So können wir auch nicht kontrollieren. Aber dass das passieren könnte, blenden wir ja nicht die ganze Zeit ein, um Gottes Willen.
Nein.
Sondern es ist aus guten Gründen evolutionär, blenden wir solche Sachen aus. Und ich glaube, das rutscht bei, also gerade bei so Menschen mit Angststörungen rutschen viele Dinge ins Bewusstsein, die eigentlich ausgeblendet sind, weil haben wir eh keine Kontrolle drüber. Und wir beschränken uns eigentlich auf einen rudimentären Teil unserer Umwelteindrücke und Reize, die reichen.
Ja.
Und das sind so alles so Sachen, die müssten überhaupt nicht sein. Es muss uns nicht klar sein, dass wir sterben. Das ist sowieso, irgendwann holt es uns eh ein. Was bringt das für unseren Alltag, das zu wissen, wenn wir uns in keiner gefährlichen Situation
befinden? Ja, also das.
Aber es hat zur Folge, dass dieser Modus anspringt mit, ich renne jetzt vom Säbelzahntiger weg, dann sterbe ich nicht und dann dreht das Herz durch und dann denkst du, du hast ein Herz.
Aber das ist so dieses.
Das sind alles Sachen, die können einem bewusst werden, aber man kann sich bewusst machen, da ist mir jetzt was reingerutscht. Ja, das schiebe ich jetzt, das verstaue ich mal lieber im Archiv, weil das ist jetzt Angststörung gerade. Das kann gelingen.
Ja.
Also nach 2 Jahren Therapie kann ich für mich sagen, es kann gelingen, dass wir das erfolgreich dauerhaft wegschieben.
Das ist auch so, es gibt dieses Zitat, das immer irgendwie so einem Bombenentschärfungsdude zugeschrieben wird. der wohl angeblich im Interview mal gesagt hat, auf die Frage, ob er denn Angst hätte zu sterben oder sowas, oder bei diesem Beruf, ob der denn so Stress, stressful wäre. Und dann sagte der, naja, geht so. Also, gibt ja effektiv nur zwei Möglichkeiten. Entweder alles läuft gut oder ist plötzlich nicht mehr mein Problem. Ja. Und ganz ehrlich, das ist auch so eine Einstellung, mit der man so generell auch gerade an so existenzielle Ängste vom Tod drüber nachdenken kann. Ja, also es ist so, natürlich, wenn man sich das ganz dolle bewusst macht, dann muss man dran denken, dass jeder Tag der letzte sein könnte. Das ist aber erstaunlich stressvoll, wenn man so durchs Leben geht, glaube ich. Und deswegen blenden wir Menschen das ja eben auch, wie du gesagt hast, aus. Und da passt aber auch dieser Satz. Ja, natürlich könnte ich jetzt jeden Tag plötzlich umkippen, ja. Aber entweder passiert das nicht und das ist gut, oder es ist plötzlich nicht mehr mein Problem. Weil wenn ich tot umfalle, dann ist auch egal. Dann ist die Nummer ja eh durch. So, also dann ist ja auch gelaufen. Also das, ich bin mir fast sicher, das kriegst du nicht mal mit. Ja, du hast ja dann danach nichts mehr. So, ich hoffe, das hat jetzt bei niemandem irgendwelche Angstzustände ausgelöst. Aber im Grunde ist es so, man braucht sich davor eigentlich nicht fürchten, weil man kriegt es wahrscheinlich nicht mit und danach kann man sowieso nichts mehr tun. Also es ist so, und das ist bei vielen, vielen, vielen Sachen so. Und die Frage ist eben, das ist vielleicht das, es gibt, man muss unterscheiden können. Und auch da gibt es so Sprichwörter, ne? Es gibt so dieses, gib mir die Stärke zu ändern, was ich nicht aushalten kann, und die Weisheit auszuhalten, was ich nicht ändern kann, und die Intelligenz zu unterscheiden.
Konfuzius.
Ja, ich glaube, Konfuzius sagt, wie war das? Gib mir die Stärke zu ändern, was ich nicht hinnehmen kann, gib mir die Ausdauer hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das gilt in dieser Situation, gilt das schon. Also es gibt so Situationen, da gibt es Sachen, da hat man das Gefühl, man kann da überhaupt gar keinen Einfluss drauf nehmen, kann man aber doch. Da muss man nur gucken, inwiefern ist das sinnvoll und inwiefern profitiere ich davon. Und dann gibt es Situationen, in denen kann man wirklich gar nichts daran ändern. Das sind so körperbezogene Geschichten und hier und da. Und da muss man einfach die Klappe halten und das Gehirn davon wegkriegen. Das ist wieder dieses Ablenkungsding, ja.
Ich glaube, es hilft auch, das gedanklich durchzuspielen. Ja. Also gerade bei Panikattacken hatte ich einfach irgendwann den Modus erreicht, wo ich so war, kannst du das ändern? Nein. Was passiert, wenn ich es nicht kontrollieren kann? Ja, es hört trotzdem irgendwann auf. Und dann war ich so, ja, great, das stimmt. Ja, irgendwann ist weg. Ne? Und deshalb drehe ich auch nicht mehr durch, wenn ich irgendeinen krassen Tinnitus habe, stressbedingt oder sonst was. Ich weiß, ja, es hört auch wieder auf. Es wird den Moment geben, wo ich mich wiederfinde, wie ich irgendwie was anderes mache und feststelle, oh, ist weg. Auch krass. Und das kann man sich, glaube ich, generell merken, gerade in Bezug auf so psychische Unsicherheiten. Ich glaube, es hilft immer, einfach mal dezidiert ins Gespräch mit sich selber zu gehen, zum Beispiel in so einem Tagebucheintrag oder irgendwie das mal zu Papier zu bringen. Ich weiß, es ist erstmal ein großer Upturn für viele, aber ich kann sagen, ich habe auch schon seit Ewigkeit nicht mehr in Mainz geschrieben. Ich habe so ein Journal dafür. Selbst ein kurzer Eintrag, mir ging es danach immer besser. Das einfach alles mal dezidiert aufzuschreiben, regt schon im Gedankenprozess manchmal an, dass man erkennt, ach guck mal hier, da bist du wieder in so ein Verhaltensmuster gefallen, was wir in Therapie besprochen haben oder wo ich genau weiß, das kann ich auch ohne.
Ja.
Und manchmal entlarvt man sich so selber und kann feststellen, ja, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann liegt man auch nachts nicht mehr wach, so wie Felix Freitagabend, sondern man hat sich dann ja schon damit auseinandergesetzt. Du hast dich damit schon gedanklich befasst und du kannst, selbst wenn du dann im Bett solche Unsicherheitsmomente verspürst, kannst du dir sagen, ja, aber guck mal, ich habe doch vorhin gesehen, so, genau. Ist wieder diese toxische Verhaltensweise oder da ist wieder der Flashback von meinem Kindheitstrauma da und da. Meine negativen Kindheitserfahrung, ich will es nicht Trauma nennen, meiner negativen Erfahrung von dort, die ich jetzt gerade auf irgendwas projiziere, und das ist halt Quatsch, was du da machst. Entspann dich und jetzt, ne, gute Nacht.
Genau, dann gehst du halt auf die Metaebene, stellst fest, warum die Sachen so sind, wie sie sind, und dann lässt es bleiben. Und das ist eben dieses, auch eine wichtige Sache, die man vielleicht im Kopf behalten sollte, bei solchen Situationen ist immer, auch so ein Grundsatz, den meine Therapeutin mir mal mitgegeben hat, nicht die Situation als solche ist für meinen Gemütszustand verantwortlich, sondern meine Wahrnehmung der Situation.
Ja, voll.
Es hat nichts unbedingt damit zu tun, wie die Sachen wirklich sind, sondern es geht viel eher darum, wie ich sie analysiere und wahrnehme und durch welchen Filter ich das sehe.
Wir ja auch.
Genau.
Ja.
Und deswegen ist es immer auch ganz wichtig, sich diese Frage zu stellen, Wie ist die Situation denn jetzt eigentlich und durch welche Brille sehe ich die gerade und muss das sein? Und dann kann man, glaube ich, auch mit diesen Situationen, wo man in Sachen bestimmte Sachen nicht kontrollieren kann und sowas, dann kann man das einfach mal akzeptieren. Und dann ist das vielleicht auch einfach mal so.
Das ist dann manchmal einfach so.
Manchmal ist es einfach.
Genau, mit diesem
Satz. Es wird es so, ne?
Manchmal ist es, wie es ist.
Manchmal ist
es, wie es ist. Manchmal ist es, wie es ist, dahin zu kommen, das zu akzeptieren. Das ist ein langer Weg. Es ist okay, wenn ihr das noch nicht könnt oder wenn ihr damit forthin struggelt. Macht euch bewusst, dass es einfach sehr, sehr vielen Menschen so geht und auch. Ja, positiv Beispielen nach langer Therapie, die aus dem Loch rausgekommen sind, jahrelang so ging. Es ist okay, sich so zu fühlen. Das sind Struggles, die weit verbreitet sind. Das macht sie nicht weniger mit Leidensdruck verbunden.
Ganz genau.
Das ist so ein bisschen unsere Botschaft heute. Wir haben aber auch jetzt, glaube ich, genug transparent gemacht, wie man dagegen angehen kann, was es so für Möglichkeiten gibt. Und wisset, dass ihr unsere Solidarität dazu habt und dass wir das kennen und euch voll verstehen können, wenn es euch damit schlecht geht und wenn ihr deshalb auch Hilfe braucht.
Ja.
Das ist in Ordnung. Ihr seid deshalb nicht weniger wert. Zum Einschlafen habe ich noch einen kleinen Tipp von einem Schlafprofessor. Ich lege euch generell mal das Buch Why We Sleep von Matthew Walker ans Herz. Heißt auf Deutsch das große Buch vom Schlaf.
Das große Buch vom Schlaf.
Es ist überhaupt nicht so groß. Gibt es auch als Taschenbuch.
Das Taschenbuch
und, er beschreibt, vom Schlaf. Das Taschenbuch vom Schlaf, Druck! Und er beschreibt darin, wie er sich manchmal, weil er in seiner Freizeit so Oldtimer-Race-Driving, er ist halt Professor, da hat man Geld, betreibt. Wenn er einschlafen möchte, stellt er sich vor, wie er eine Autobahnstrecke abfährt. Und dabei schläft er ein. Und wie habe ich das neulich gemacht? Also solche vertrauten Wege, Spaziergänge oder sonst was, gedanklich versuchen nachzuvollziehen, hilft manchmal extrem dabei, einfach einzuschlafen. Und es hilft auch dabei, also deshalb, glaube ich, schlafen wir beide auch so gut zu Hörspielen ein. Wenn man sich gedanklich mit den drei Fragezeichen auf einen Trip nach Rocky Beach begibt.
Total.
Rocky Beach, das klang ich gerade sehr 60-jährig. Dann entschwindet man auch schnell, weil das so vertraute Umgebung ist und dann ist vorbei. Findet mal euren Spot der Vertrautheit, in den ihr euch gedanklich zurückziehen könnt, sei das durch ein Hörspiel oder sei das durch einfach nur gedanklich ohne irgendwelche Hilfsmittel oder durch Geräusche, Regengeräusche oder so White Noise, für manche auch total hilfreich. Was auch euer Wohlfühltrigger ist, mit dem ihr gut einschlaft, das lohnt sich wirklich. Ist total spannend, das auszuprobieren und wenn ihr sowieso nicht gut einschlafen könnt, dann wird euch das auch nicht stärker hindern als ohnehin schon. Das sind unsere, Konstis Einschlafstipps Nummer 1, neue Rubrik nach Konfuzius Zitaten ergänzen. unsere Folge dauert schon viel zu lang. Wir müssen uns an dieser Stelle also verabschieden. Ja. Hoffen, euch hat diese Folge großen Spaß bereitet. Uns auf jeden Fall schon. Und wir freuen uns, wenn es dann nächste Woche weitergeht. Also bleibt schläfrig, geht ins Bett, erholt euch gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Macht's gut.